Guten Morgen, alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Ja, ich möchte heute mit einer Geschichte anfangen. Eins, zwei. Eins, zwei, ja, gut. Ich möchte heute mit einer Geschichte anfangen. So, im Kindergottesdienst wollte ein Lehrer oder Mitarbeiter im Kindergottesdienst einen Unterricht führen mit einer Gruppe von Erstklässlern. Und er wollte einfach darüber reden, was eigentlich die Menschen in den Himmel bringen kann. So, er hatte einfach so diesen Unterricht und wollte einfach irgendwie erstmal erfahren, was die Erstklässler schon, diese Leute, diese Kinder im Alter 6 oder 7 Jahren, ja, was sie denken schon darüber, ja. Und hat einfach die erste Frage gestellt: Okay, Kinder, komm schon. Seine erste Frage war: Werde ich mein Haus und mein Auto verkaufen, einen großen Flohmarkt machen und das Geld die Gemeinde geben würde, würde mich das in den Himmel bringen? Dann die Kinder sagten einfach so laut: Nein! Sagte: Okay. Dann fragte er noch einmal, so eine andere Frage stellte er. Wenn, das muss funktionieren eigentlich.
Das Problem ist, ich bin schuld.
Okay. Jetzt, in diesem Fall bin ich nicht schuld. Okay. Aber Jesus bezahlt für unsere Schuld. Okay. Und wenn ich das Gemeindehaus putze und alles sauber und ordentlich drin halten würde, sozusagen, würde mich das in den Himmel bringen? Und die Kinder haben sich schon irgendwie diese Regeln eingemachten, ja. Sie haben gesagt: Nein, so geht nicht. Und dann dieser Mitarbeiter hat eine dritte Frage gestellt: Wenn ich nett zu Tieren bin und Kindern Süßigkeiten gebe, würde mich das in den Himmel bringen? Dann die Kinder sagten: Nein. Und dann dieser Mitarbeiter, dieser Lehrer hat gesagt: Okay, Kinder, was dann? Was bringt mir denn eigentlich in den Himmel? Und ein junger Kind stand auf und sagte: Du musst dort sein. Und heute wir werden auch darüber reden, was uns eigentlich in den Himmel bringen darf oder kann. Ja? Wenn wir in die Gemeinde gehen oder was passiert eigentlich hier? So, darüber werde ich auch heute sprechen, aber möchte zuerst mit euch ein paar persönliche Beobachtungen teilen. Und bekanntlich gibt es in sozialen Netzwerken so eine Art Möglichkeit, Kurzvideos zu sehen, sogenannte Reels. Ja, Kurzvideos, die normalerweise ein paar Sekunden oder 10 Sekunden eigentlich dauern. Und das ist ja sehr interessant. Sie dauern, wie gesagt, sehr kurze Zeit. Und ich habe in meinem Instagram so gemacht, dass ich immer wieder auf Philosophen treffe oder Promis, die interessante Ratschläge für uns geben. Ja? Und hier, was mir aufgefallen ist, ja, die brillantesten Ratschläge dieser Promis oder Schauspieler sind immer sehr einfach, sehr einfach. Und es kommt mir manchmal vor, als ob diese Ratschläge so eine Art religiöse Gebote oder Prinzipien dieser Leute erscheinen. Ja, oder es hört sich so an, ja, als ob das eigentlich religiöse Gebote sind. Sie sagen oft Folgendes: Schätze deine Zeit, liebe deine Familie, ruf deine Mama an und erinnere sie daran, dass du sie so sehr liebst. Ja, sei ehrlich, gib niemals auf, sei aufmerksam gegenüber denen, mit denen du umgehst und so weiter und so fort. Und weißt du was? Wisst ihr, ich habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht in diesem Sinne. Sie sagen nicht zum Beispiel: Genieße Sex und Geld, ja, oder Reichtum, tu alles, was du willst. So sagen sie nicht. Und es gibt noch etwas. Alle diese Prominenten, diese Stars sozusagen, genossen in ihrer Jugend was? Viel Sex, Reichtum, Geld. Und dann, wenn sie alt werden, sagen sie: Ach Junge, wiederhole meine Fehler bitte nicht. Ja? Nutze deine Zeit weise und geh nicht mit Dummköpfen um. Und diese Wahrheiten sind so einfach wie die Worte: Putze deine Zähne zum Beispiel 2-mal täglich. So primitiv kann es so erscheinen. Aber warum sagen sie das denn? All diese Promis bieten uns buchstäblich, von ganzem Herzen, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Sie sagen, fülle dein Leben mit wichtigen Sachen. Warum? Ja, es ist sehr einfach. Denn sie alle erleben das Bedauern, dass sie ihre Zeit früher nicht ganz sinnvoll oder weise genutzt haben. Und ich glaube, viele von uns können diese Erfahrung auch irgendwie bestätigen. Ja? Wenn wir auf unsere Zeit zurückblicken, werden wir feststellen, dass wir unsere Hauptfehler in ganz einfachsten Bereichen gemacht haben. Diese Fehler wurden nicht in schwierigen Bereichen gemacht, sondern in einfachen oder in einfachsten. Mit anderen Worten, niemand hat euch irgendwelche Staatsgeheimnisse anvertraut. Oder ihr wart nicht in einem Kernkraftwerk im Einsatz. Du hast niemals eine große Maschine geflogen. Oder gibt es diese Leute? Keine Ahnung. Viele von uns werden feststellen, dass wir dort investiert haben, wo wir nicht hätten investieren sollen. Wir haben Dinge getan, die wir nicht hätten zum Beispiel tun können oder die nicht hätten getan werden können. Wir haben uns auf Leute, auf Menschen verlassen, auf die wir uns nicht hätten verlassen sollen. Und in vielen Fällen können wir feststellen, dass unsere Handlungen und die Arbeit und Weise oder die Art und Weise, wie unsere Zeit verbracht haben, uns geprägt haben. Unseren Charakter. Wir verstehen, dass wir mit unserem Leben und Zeit nicht immer weise umgegangen haben. Und es gibt diese Geschichte über Lazarus oder über einen reichen Mann in der Bibel, in diesem Evangelium von Lukas oder nach Lukas. Dieser reiche Mann, wie schon Sandra erzählt hat, dieser reiche Mann hat sein ganzes Leben lang, so, er hat immer tagtäglich, ja, immer, jeden Tag Spaß mit seinen Freunden. Er hat jeden Tag Spaß mit seinen Freunden nach dieser Geschichte. Und Lukas schreibt sogar, dass sein ganzes Leben ein durchgehender Urlaub war. Vor seinem Haustor liegt zugleich auch dieser arme Lazarus namens Lazarus und der Reiche kümmert sich eigentlich nicht darum, wie es ihm geht. Aber dann stirbt er und landet zu seiner Überraschung an einem Ort, den man niemandem wünschen würde. Und dann hat er einen interessanten Austausch über seinen neuen Wohnort mit Abraham, den er aus der Ferne gesehen hat. Und dann bittet er Abraham über eine Sache. Ja, Lukas schreibt die folgenden Worte. Ich möchte nicht das ganze Gleichnis lesen, aber er sagt Folgendes in einem Fragment. Er aber sagte, so bitte ich dich, den Vater, ihn, den Lazarus, in das Haus meines Vaters zu schicken. Ich habe nämlich 5 Brüder, wie soll er warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagt, sie haben Mose und die Propheten und die sollten sie hören. Da sagte er, nein, das werden sie nicht, Vater Abraham. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Da sagte er zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ihr Lieben, ein reicher Mann bittet Abraham, seine Brüder vor der Qual zu warnen. Und er bittet Abraham, Lazarus zu seinen Brüdern zu schicken. Aber Abraham sagt, sie haben tatsächlich die Bibel. Sie haben tatsächlich die Schriften. Ja, sie haben Mose und die Propheten, das ist ja erstaunlich. Aber was noch interessanter ist, Jesus betont nur die Bedeutung, oder Jesus betont nicht nur die Bedeutung der Bibel im Leben eines Gläubigen. Er stellt tatsächlich die Schrift oder die Schriften, die Bibel der Auferstehung der Toten entgegen. Das ist ja noch erstaunlicher, ja? Was, warum? Ich denke, dass viele von euch gerne erleben möchten, wie auch ich, was die ersten Jünger in Urgemeinde erlebt haben, ja, als sie den auferstandenen Jesus gesehen hatten. Wow. Aber seid nicht so schnell dabei, die Auferstehung mit den Augen der frühen Gemeinde zu betrachten. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, so wie auch andere Geschichten in diesen Evangelien, nicht nur bei Markus, werden wir eine wichtige Sache bemerken. Am Anfang glaubten die Jünger nicht an die Auferstehung Jesu. Sie glaubten nicht einfach. Und die wichtigste Person, die nicht an die Auferstehung Jesu glaubte, war der König des Unglaubens, Thomas. Warum glaubten und glauben denn viele Menschen bis heute, dass die Auferstehung von den Toten das Leben eines Menschen ändern kann? Als Jesus Lazarus auferweckte, sagte dieser Evangelist oder Evangelist Johannes, dass die Juden ihn töten wollten. Die Juden wollten diesen Lazarus, vielleicht anderen Lazarus, wir wissen das nicht so genau, ja, so die Juden wollten ihn töten. Als Jesus Tote aufweckte und Kranke heilte, glaubten die Pharisäer, dass er dies durch die Macht des Teufels zum Beispiel tat. So glaubten sie. Und im Allgemeinen, wenn Jesus Menschen heilte, baten die Menschen, anderen nichts davon zu erzählen. Er bestand darauf, bitte, erzähl einfach nicht davon, den anderen dürfen. Freunde, Jesus spielt die Bedeutung der Wunder in unserem Leben eigentlich runter. Und er spielt dagegen die Bedeutung der Schriften, die Bedeutung unseres Glaubens und unserer Treue hoch. Jesus sagt hier prinzipiell, wenn die Menschen nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Jesus sagt selbst, wenn jemand von den Toten auferweckt wird, ändert dies jemandes Herz nicht. Das macht einen Menschen nicht zur neuen Schöpfung, so Paulus. Das war sein Traum, dass wir zu neuen Schöpfungen werden. Als ich in Belgien studierte, hatten wir William O'Neill, einen dreifach promovierten Philosophieprofessor aus den Niederlanden. Und er hat uns eine witzige Geschichte erzählt, damalige Zeit. Er wurde zu einer TV-Show eingeladen, wo er mit Skeptikern, mit Atheisten so debattierte, über den christlichen Glauben natürlich. Einer der Atheisten sagte ihm, O'Neill oder Herr O'Neill, Dr. O'Neill oder Herr O'Neill, Sie können, sagte ihm, er könne nicht sicher über Religion reden, weil er kein Theologe sei. Und darauf antwortete er, O'Neill und Dr. O'Neill, doch ich habe einen Doktorgrad in Theologie. Und dann widersprachen sie ihm, okay, aber Sie haben trotzdem keine Philosophie oder Sie haben keine Philosophie studiert. Sie müssen auch ein Philosoph sein. Und darauf erwiderte er, doch, ich habe auch einen Doktortitel in Philosophie. Dann sagte ein Disputant so verzweifelt zu ihm, aber Sie sind doch kein Wissenschaftler. Darauf sagte er, warum nicht? Ich habe auch einen Doktortitel in Biologie. Und alle diese Studierenden und ich auch unter ihnen, so wir haben ihn mit offenem Mund irgendwie nachgefragt und haben sie alle diese Skeptiker überzeugt. Und er sagte, eigentlich, aber das war so beeindruckend. Ja, und die Auferstehung der Toten, also dieses Schauspiel oder Wunder, Spektakel, all das kann unser Herz, unser Leben nicht ändern oder verändern. Dass die Auferstehung der Toten ändert uns nicht, sondern beeindruckt uns. Versteht ihr diesen Unterschied? Und jetzt kommen wir zurück zu diesem reichen Mann. Für ihn war jeden Tag ein Feiertag. Er war immer auf der Suche nach Eindrücken und Spektakel und Show. Ja, er wollte quasi immer beeindruckt werden. Aber im Totenreich dachte er so etwas. Meine Brüder, die noch leben, brauchen auch ein paar Eindrücke zu bekommen. Der auferstandene Lazarus könnte sie warnen, dass sie nicht in die Hölle kommen dürfen oder müssen. Wenn Lazarus mal dorthin käme, würden meine 5 Brüder sehr beeindruckt sein. Aber bevor Lazarus sie warnen musste, diese 5 Brüder, sagte der reiche Mann Abraham nicht. Musste Lazarus sie nur ein bisschen erschrecken? Keine Ahnung. Sollte Lazarus den Brüdern etwas sagen, dass die Hölle existiert, so eine Art theologische Wahrheit? Es gibt auch keine Antwort. Und hier kommt, Trommelwirbel, der folgende Punkt. Im Totenreich hat dieser reiche Mann nicht einmal verstanden, warum er überhaupt an diesem Ort gelandet war. Ich vermute, er wusste einfach nicht, welche Botschaft Lazarus diesen 5 Brüdern mitgeben müsste, damit sie in den Himmel bringen könnte. Aber als du als Leser kennst die Antwort, warum er dort war, warum er an diesem Ort gelandet war, weil du diese ganze Geschichte gelesen hast. Das Problem war, dass der Reiche seine Zeit nicht sinnvoll genutzt hat. Er hat Mose und die Propheten nicht gelesen. Er hat nicht an sich gearbeitet. Sein Charakter hat sich nicht geändert. Falls er Mose und die Propheten zu seinen Lebzeiten gelesen hätte, hätte dann Lazarus nach Hause eingeladen. Er hätte ihm Essen vor seinem Tisch gegeben. Ich hätte auf seine Geschwüre und Wunden Öl und Wein gegossen und ihm diese Wunden verbunden. Er hätte sich wie ein guter Samaritaner verhalten. Aber diese Denkweise hatte er nicht. Und nun steht er vor der Kluft und denkt weiter so, wie er zuvor gedacht hat, wie er immer zu denken pflegte. Denn er hat nie die Schriften gelesen. Er konnte das Wichtige vom Unwichtigen nicht unterscheiden. Und was meinst du? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Auf der einen Seite haben wir die Schriften, die Bibel, heute das Evangelium Jesu Christi, Gottes Wort. Auf der anderen kann jeder Tag ein Feiertag sein. Einerseits können wir klüger werden. Wir können in unsere Familien, in unsere Kinder, in Bildung, in unsere Ausbildung, in unsere Gemeinde, in unsere Gemeinschaft, in Mission investieren. Andererseits kann man nach Eindrücken und Abenteuern jagen. Man kann sein Leben nicht auf der Grundlage der Schrift aufbauen, sondern auf das, was in seinen Augen richtig erscheint. Jesus sagt jedoch in einer Reihe der Gleichnisse, und dies ist eins, diese Gleichnisse, seine Gleichnisse, was uns wirklich in den Himmel bringen kann. Er verweist einfach auf Mose und die Propheten, auf die Bibel, auf Gottes Wort. Jesus will, dass wir die Weisheit Gottes in unser Herz eindringen lassen, damit diese Weisheit für uns ein Licht wird, das an allen dunklen Orten scheint. Schließlich lehrt uns Jesus, Zeit zu schätzen und damit weise umzugehen. Er ruft uns auf, einander zu lieben, einander zu helfen und die Schriften zum Leitfaden in unserem Leben zu machen. Und ich möchte etwas euch zeigen.
Ihr seht dieses. Ein, zwei, ja. Ihr seht dieses Glas. Und dieses Glas ist leer. Und ich möchte dieses Glas zuerst mit diesem Tischtennisball einfach füllen. Ja, das geht. Was fällt sich? Ja. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Was meint ihr? Ist dieses Glas schon voll? Nee? So? Schon voll, ja? Ja. Und jetzt habe ich noch was. Und ich gebe diese schwarzen Steine hier. Hier. Es dauert noch ein wenig. Und jetzt ist schon voll. Ja, es kann dauern eigentlich, aber wir haben nicht so viel Zeit. Aber lass uns vorstellen, dass dieses Glas schon voll ist. Ja. Okay. Aber es gibt noch etwas, ja? Wir können noch das nutzen. Ja, und jetzt gebe ich diesen Sand in dieses Glas. Ja. Genau da. Okay, ist dann ist Da und. Ich habe noch Zeit, oder? Ich kann einfach mir zuwinken, wenn wir keine Zeit haben mehr. Fertig. Und was meint ihr? Ist dieses Glas voll? Ja. Wir sagen, gut, wir können Applaus geben. Aber lasst uns das in der andersrum machen, ja, in umgekehrten Reihenfolge. So, wenn ich in dieses mit Sand gefüllte Glas diesen Tischtennisball zum Beispiel zu stecken versuche, ja, dann habe ich keinen Erfolg. Ja? Und diese Tischtennisball, ja, oder diese Tischtennisbälle, sie symbolisieren das Wichtigste in unserem Leben, das Grundlegendste in unserem Leben. Das symbolisiert, dieser Tischtennisball symbolisiert unseren Glauben, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Arbeit vielleicht. Das, was für uns wirklich wichtig ist. Und diese Steine symbolisieren wenige wichtige Sachen in unserem Leben. Unser Essen, das Essen, unseren Schlaf, ja, unsere Karriere, unsere Ausbildung und viele andere wichtige Sachen. Und dieser Sand symbolisiert das Primitivste vielleicht oder etwas Primitives und etwas sehr, sehr Einfaches. Ja? Hier möchte ich ein bisschen noch schlafen. Hier möchte ich zum Beispiel noch faulenzen. Hier möchte ich mit meinem iPad oder mit meinem Handy da im Dunkeln zum Beispiel da sitzen und im Instagram oder im Amazon oder egal, ein Kino schauen, ja. Oder hier möchte ich klatschen über etwas in meinem Leben, mit Computerspielen oder Computerspiele spielen. Und das ist ja sehr interessant, während unser Leben schon mit diesen primitivsten Sachen, mit diesem vielleicht Unsinn voll ist, gefüllt ist, dann gibt es keinen Platz für das Wichtige in unserem Leben, für unseren Glauben, für unsere Familie, für unsere Kinder, weil das einfach nicht geht. So geht es nicht.
Wenn unser Glaube oder wenn unser Leben voller Sand ist, werden wir dahin keinen Platz für unsere Beziehung zu Jesus, für Gott, für unsere Familie, für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinschaft miteinander finden. Menschen wie dieser reiche Mann füllen ihr Leben oft mit Sand, allerlei Unsinn. Und wenn ihr Leben mit totem Sand gefüllt ist, passen die wichtigen Dinge oder Sachen in diesen Sand nicht hinein. In einem solchen Leben ist kein Platz für Familie und für Gemeinde, für Mitglied und Liebe, für Barmherzigkeit. Das Leben des Reiches oder dieses reichen Mannes war voller Sand. Und dieser Sand fiel weiter von seinem Mund hinaus, dass Lazarus aus diesem Totenreich hinaufsteigen und zu meinen Brüdern kommen. Er bemerkte nicht, dass er Lazarus weiterhin wie einen Untermenschen betrachtete. Freunde, Gott möchte, dass unser Leben mit diesen Tischtennisbällen gefüllt wird. Mit dem Wort Gottes, mit der Liebe für unsere Gemeinde, für unsere Kinder, für unsere Familie, mit der Liebe für unsere Mitmenschen, für unsere Umwelt. Er möchte, dass wir unser Leben weise führen, nicht mit Unsinn füllen, sondern mit Gottes Wort. Mit Mose und Propheten und mit Jesus selbst. Er möchte, dass wir unseren Charakter durch Mose und die Propheten, durch die Bibel ändern lassen. Er will uns benutzen. Aber er kann es tun, wenn es einen Platz für ihn, für sein Wort in unserem Leben gibt. Und deswegen brauchst du diesen auferstandenen Lazarus nicht. Der Lazarus bleibt besser bei Abraham. Du brauchst Jesus. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, danke dir für diese Geschichte, danke dir für dieses Gleichnis. Für uns ist es wirklich erstaunlich und wir haben keine Antwort, warum dieser reiche Mann wirklich in die Hölle geraten ist. Aber etwas hat seinen Charakter einfach geprägt. Dieser Unsinn und dieser Mangel an der Zeit für Gott, für Mose, für die Propheten und für die Bibel, für die Schriften. Und das sei fern von uns, lieber Vater. Wir wollen, dass dein Wort, deine Weisheit, deine Liebe, deine Gnade, dein Geist unser Leben, alle Winkel, alle Ecken, alles in unserem Leben, alles erfüllt. Wir wollen, dass wir von deiner Gnade gefüllt werden und von deinem Geist erfüllt sind. Lieber Vater, wir wollen, dass du durch deine Weisheit, durch deine Liebe unser Leben veränderst. Wir brauchen dich. Wir wollen, dass unser Leben mit das gefüllt wird, was wirklich das Wichtige ist. Und hilf uns einfach unterscheiden zwischen dem, was wichtig ist und was unwichtig ist. Lass uns unser Leben auf der Grundlage deines Wortes aufbauen. Und segne uns heute, lieber Vater, dass wir an deinem Abendmahl, an dieser Mahlgemeinschaft miteinander teilen wollen. Segne uns und begleite uns. Wir wollen in dieser Zeit und unser Leben deine Hand anvertrauen. Amen.